Meine These heute lautet: Gute und erfüllende Mitarbeiterschaft beginnt mit einer gesunden und intakten Beziehung zu Gott, dem Vater. Falls jetzt heute jemand hier ist, der von sich glaubt, dass er kein oder noch kein Mitarbeiter ist im Reich Gottes, der darf sich trotzdem angesprochen fühlen, weil auch ein gutes und erfülltes Leben mit eben dieser gesunden Beziehung zu Gott, dem Vater, beginnt. Also es ist etwas ganz Grundlegendes, worum es heute in der Predigt geht. Und außerdem ist eigentlich jeder Christ ein Mitarbeiter, ob ihr eine Mitarbeiterordnung unterschrieben habt oder nicht. Denn jeder von euch hat Gaben, die er einbringen kann, um das Reich Gottes zu bauen. Das muss gar nicht unbedingt in einer Kirchengemeinde sein. Das kann auch an eurem Arbeitsplatz sein, zu Hause, in euren Familien, in der Schule, wo auch immer ihr euch so aufhaltet in eurem alltäglichen Leben. Also auch von daher gesehen geht diese Predigt jeden an. In christlichen Gemeinden reden wir gerne von Brüdern und Schwestern im Glauben. Das ist so dieses Bild der Familie und das passt auch ganz gut, denn es entspricht der Wahrheit. Schließlich sind wir durch den Glauben an Jesus Christus zu echten, leibhaftigen Kindern Gottes geworden und wir dürfen ihn Vater nennen oder noch liebevoller Papa. Darum werde ich im Folgenden heute auch immer von Gott Vater sprechen, weil es ja um diese Beziehung geht. Und ich habe ein Gleichnis der Predigt zugrunde gelegt, in dem nicht nur die Rolle des Vaters oder Gott in der Rolle des Vaters dargestellt wird, sondern da gibt es auch zwei Söhne, Brüder also, die in ihrer Beziehung zum Vater sehr unterschiedlich sind. So wie wir letzten Endes auch hier in einer Gemeinde, wo wir uns vielleicht wie in einer Familie fühlen, auch unterschiedlich sind. Ganz generell, aber eben auch in unserer Mitarbeit und Zusammenarbeit. Und natürlich gibt es überall da, wo Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, auch mal Konflikte. Wir sagen gerne, es menschelt. Ja, weil es so typisch Mensch ist, wenn wir mal aneinander geraten, wenn wir uns aneinander stören, wir vielleicht aufeinander neidisch sind, wir uns miteinander vergleichen, wir unzufrieden sind miteinander. Das ist einerseits normal, aber wenn wir uns nicht damit beschäftigen, kann aus einem kleinen Konflikt ein sehr großer Konflikt werden und das schadet dann am Ende der ganzen Gemeinde, der ganzen Atmosphäre. Also eine Atmosphäre kann vergiftet werden durch solche Konflikte, die wir nicht behandeln. Die beiden Söhne in dem Gleichnis sind sehr verschieden und ich bin Jesus total dankbar für dieses Gleichnis. Ihr kennt das auch. Ich bin ihm so dankbar, weil ich denke, dass die meisten von uns sich in dem einen oder auch in dem anderen dieser beiden Söhne wiederfinden können. Und das Allerwichtigste ist, dass Gott, der in der Person des Vaters dargestellt wird, beide Söhne gleichermaßen liebt. Und darum geht es heute. Wir hören den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32 in der Übersetzung der Hoffnung für alle. Interessanterweise ist dieses Gleichnis in der Übersetzung Hoffnung für alle überschrieben mit die zwei verlorenen Söhne. Ihr kennt es vielleicht als der verlorene Sohn. Aber eigentlich sind beide verloren und beide gleich geliebt von ihrem Vater. Ich lese uns vor. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen, aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat: Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Gott segne sein Wort an uns allen. Dieses Gleichnis ist so wunderbar allein schon deshalb, weil es uns zeigt, wie Gott Vater zu uns Menschen ist. So stelle ich mir den perfekten Vater vor, und ich muss ihn mir nicht nur so vorstellen, sondern es gibt ihn tatsächlich. Gott ist solch ein vollkommener Vater. Nicht dein leiblicher Vater, sondern dein himmlischer Vater, der dich und dein Leben gewollt hat, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der dich durch Jesu Opfer zu seiner Tochter und zu seinem Sohn gemacht hat, der dich über alles und bedingungslos liebt. Er schenkt dir Freiheit und hält dich nicht fest, wenn du eigene Wege gehen willst. Er sorgt für dich und er gibt dir das, was dir zusteht. Er enthält dir nichts vor. Und er würde dich wahrscheinlich auch gut beraten, wenn du ihn um Rat bittest. Und wenn du ihn nicht bittest, dann hast du diesen guten Rat nicht. Denn er drängt sich nicht auf. Er vergibt dir, wenn du deine Irrwege einsiehst, und er sucht dich und er sehnt sich nach dir, so lange, bis du aus der Ferne zu ihm in die Nähe kommst. Und er wirbt um dich, er sucht dich, auch wenn du grollst und wütend bist, wenn du dich alleine nach außen begibst. Er versteht deinen Neid, aber er zeigt dir auch, dass du so überreich beschenkt bist, dass du gar keinen Grund hast, um neidisch zu sein. Wenn du etwas wirklich in deinem Leben brauchst, dann ist es eine gute, intakte und gesunde Beziehung zu Gott Vater, denn einen besseren Vater findest du nicht. Ihr kennt vielleicht das berühmte Bild von Rembrandt vom verlorenen Sohn, wo der Vater steht und man sieht den jüngeren Sohn, der nach Hause kehrt, von hinten, er kniet vor dem Vater und der Vater legt beide Hände auf die Schultern. Unser Augenmerk liegt so oft auf diesem verlorenen Sohn, der aus der Ferne nach Hause zurückkehrt und dem Gott oder der Vater vergibt. Aber in meiner Vorstellung legt Gott nicht nur die Arme auf diesen jüngeren Sohn, sondern er legt auch den Arm um den älteren Sohn. Das heißt, prinzipiell und generell sind Gottes Arme offen für jeden. Er breitet seine Arme aus, um die zu empfangen, die aus der Ferne zu ihm kommen, die eingesehen haben: Ich bin Irrwege gegangen, ich bin schuldig geworden. Da sagt Gott: Komm, ich freue mich, komm in meine Arme. Und wenn du schon lange mit Gott lebst und du bist an einem Punkt, wo du vielleicht wütend bist oder neidisch oder du hast das Gefühl, Gott kümmert sich nicht richtig um dich, sorgt sich nicht um dich, er gibt dir nicht das, was dir zusteht, dann sollst du wissen, dass Gott auch mit offenen Armen für dich dasteht und dich gerne in den Arm nehmen möchte und dir sagen möchte: Schau mal, dir geht's doch so gut bei mir. Du kannst alles bekommen, was du brauchst. Es wird dir nichts mangeln, wenn du mit mir lebst. Hier in diesem Gleichnis wird so wunderbar deutlich, wie gut das Vaterherz Gottes ist. Und ich freue mich, dass ihr euch auch auf der Freizeit mit diesem Thema beschäftigt habt. Ich meine auch, es ist so, ich war selber noch nie auf dieser Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission auf der DTS, englische Abkürzung, Disciple Training School. Ich glaube, eins der ersten Themen ist auch immer die Beschäftigung mit dem Vaterherz Gottes. Und das bestimmt nicht ohne Grund. Ich möchte euch allen diese wichtige Erkenntnis heute mit auf den Weg geben und ich wünsche mir, dass ihr euch auch im Nachklang dieser Predigt mit diesem Thema beschäftigt und dass ihr euch damit auseinandersetzt, entweder ganz allein für euch in der stillen Zeit oder auch zu zweit mit einem vertrauten Freund, einer vertrauten Freundin oder, wenn ihr mögt, auch in eurem Hauskreis. Beim Predigt-Download werde ich euch auch ein paar weiterführende Fragen mit an die Hand geben. Jetzt könnte man sagen, klingt ja alles wunderbar, wo ist denn der Haken bei der Geschichte? Der Haken ist natürlich der, dass keine und keiner von uns solch einen vollkommenen Vater gehabt hat. Man kann das auch auf die Mutter beziehen. Gott vereint ja beides in sich, das Mütterliche und das Väterliche. Aber weder ich als Mutter, noch mein Mann als Vater, weder du als Mutter oder du als Vater kannst ein vollkommener Vater oder eine vollkommene Mutter für deine Kinder sein. Wenn du das versuchst, und zwar im Sinne eines Perfektionismus, dann bist du eigentlich dabei, Gott selbst sein zu wollen. Und das wird dir nicht gelingen. Es ist sogar so, dass dich das eher von Gott entfernt, als dass es dich näher zu Gott hinzieht. Und das trifft nicht nur auf uns als Eltern zu, sondern es trifft auch auf deine eigenen Eltern zu, egal ob die schon gestorben sind oder ob sie noch leben. Auch deine eigenen Eltern waren nicht vollkommen. Aber deine Eltern und auch wir selbst als Eltern, wir sind vollkommen und bedingungslos geliebt von unserem himmlischen Vater. Der ist vollkommen. Und er liebt uns mit einer Liebe, mit der kein leiblicher Vater und keine leibliche Mutter die eigenen Kinder lieben kann. Das heißt nicht, dass wir das nicht versuchen sollten und dass wir unser Bestes geben sollten. Gott bewahre, natürlich sollen wir das tun. Aber wir sollen nicht in die Falle geraten, dass wir glauben, es immer besser machen zu können und dass wir auch unter diesen Druck geraten. Ich muss besser sein als Mutter oder besser sein als Vater. Auch du darfst ständig aus der Quelle der göttlichen Liebe schöpfen und die Vergebung in Anspruch nehmen. Das Problem ist nämlich, dass hier fast jeder Mensch einen Sprung in der Brille hat, mit der er auf Gott schaut. Bei den einen ist der Sprung größer, vielleicht weil der eigene Vater oder die eigene Mutter ein sehr schlechtes Vorbild geliefert haben, vielleicht auch gar nicht anwesend waren. Bei anderen ist der Sprung vielleicht nicht ganz so groß, vielleicht nur ein kleiner Sprung in der Brille, weil man vielleicht wirklich einen fürsorgenden und liebevollen Vater gehabt hat. Aber ich glaube, es gibt keinen, der alles richtig gemacht hat und der alle deine Bedürfnisse erfüllt hat. Das ist mir wichtig zu betonen, denn selbst wenn du zum Beispiel von deinem Vater schwärmst oder von deiner Kindheit oder von deiner Mutter, so gibt es immer auch einen Schwachpunkt. Und hier darfst du gerne für dich selbst prüfen, ob dieser Sprung in der Brille, der dir vielleicht gar nicht bewusst ist, den du vielleicht auch immer schnell übergehst und sagst, ach, ich hatte eine ganz schöne Kindheit, dass du mal schaust, ob dieser kleine Sprung oder auch der größere Sprung nicht dein Gottesbild beeinträchtigt, prägt oder beeinflusst. Und egal, wie groß oder klein der Sprung in der Brille ist, es wirkt sich immer aus auf deine Beziehung zu Gott Vater. Und wenn deine Beziehung zu Gott Vater nicht in Ordnung ist, dann wirkt sich das auch aus auf deine Beziehung zu dir selbst und natürlich auch aus auf deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Zuallererst natürlich zu denen, mit denen du am meisten zusammen bist. Und wer hier in der Gemeinde tätig ist als Mitarbeiter, ja, der hat viel zu tun mit Menschen hier in der Gemeinde. Also werden es deine Brüder und Schwestern im Glauben sein, die davon betroffen sind. Im Gleichnis ist der jüngere Bruder der Freiheitsliebende, der Mutige und der Kreative. Der will mehr vom Leben und der hat sogar Ideen, wie er das erreichen kann. Und der Vater lässt ihn auch, eben weil er ihn liebt. Der ältere Sohn, der ist eher pflichtbewusst, verantwortungsbewusst Und der ist treu, der bleibt bei seinem Vater, der macht, was ihm aufgetragen wird. Und der Vater lässt auch diesen das tun, weil er ihn liebt. Diese beiden Söhne, diese beiden Brüder, die haben beide Gaben und Stärken, die der Vater sieht und denen der Vater Raum gibt. Aber natürlich haben die beiden auch Schwächen, so wie jeder von uns Stärken und Schwächen hat. Der jüngere Bruder zum Beispiel, der ist sehr sorglos, fast ein bisschen naiv. Das geht auch oft mit einer Abenteuerlust und Mut einher, dass man manchmal auch ein bisschen zu naiv an die Dinge rangeht. Er hätte ja theoretisch seinen Auszug in die Fremde auch ganz anders vorbereiten können. Er hätte mit seinem älteren Bruder reden können und ihn fragen können, was rätst du mir, wie soll ich mein Geld anlegen? Es hätte alles ganz anders ausgehen können. Aber so ein Teamplayer war der jüngere Bruder zu dem Zeitpunkt leider noch nicht. Er will es alleine schaffen. Und in dieser Hinsicht ist er hochmütig und auch ein bisschen arrogant. Sein Mut wird zum Übermut. Auch unter uns Mitarbeitern gibt es solche kreativen und mutigen Köpfe. Das sind die, die sich nach vorne trauen, die gerne Grenzen überschreiten und Neues ausprobieren. Und solange sich diese Menschen mit dieser Gabe, die das durchaus ist und die wir auch brauchen, solange sich diese Menschen den Rat der Beständigen und der Verantwortungsvollen einholen, geht das auch in Ordnung. Aber wenn wir anfangen, allein unsere Wege zu gehen, dann endet das meistens irgendwann in Enttäuschung und Frust. Aber auch der ältere Bruder hat seine Schwachpunkte. Der ist zwar sehr treu und ergeben in dem, was er tut, aber er ist auch sehr unfrei. Er traut sich nicht, seinen Vater um irgendetwas zu bitten. Er sieht immer nur die Arbeit, die Pflicht, die Herausforderung, die Mühe. Und anstatt Mut beschleicht ihn eher die Angst, es dem Vater nicht recht zu machen oder nicht gut genug zu sein. Und so kämpft er weiter, arbeitet, was das Zeug hält, obwohl auch ihm vielleicht der frische Wind seines jüngeren Bruders gut getan hätte, um aus seinem eigenen Gefängnis des Anspruches und der falschen Erwartungen herauszukommen. Ihr seht also, beide Söhne, beide Brüder haben ihre Gaben, die sie im Reich ihres Vaters einbringen können, aber sie sind beide nicht fähig zur Teamarbeit, also sich gegenseitig zu ergänzen durch ihre Gaben und Stärken. Und was noch viel schwerwiegender ist, und darum soll es ja heute gehen, beide haben eigentlich keine gesunde und intakte Beziehung zu ihrem Vater. Während der eine Sohn misstrauisch ist und denkt, woanders wird es mir besser gehen als hier bei meinem Vater, ist der andere unaufrichtig und offenbart dem Vater nicht seine wahren Bedürfnisse. Das kommt erst ganz am Ende zum Vorschein, wo für den Sohn, den jüngeren Bruder, ein Fest gemacht wird und er merkt, Mensch, das hätte ich auch gerne mal gehabt. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Kommt dir das bekannt vor? Gibt es Bedürfnisse in dir, wo du spürst, die bleiben unerfüllt, da bin ich immer auf der Suche, da ist eine Leere oder ein Loch in mir? Es gibt Bedürfnisse von jedem Menschen, gleich wenn wir als Babys auf die Welt kommen, vielleicht sogar noch im Mutterbauch, die ganz natürlich sind und die jeder Mensch hat. Jeder von uns, der hier sitzt, hat ganz grundlegende Bedürfnisse. Wenn man mal im Internet schaut, das habe ich auch gemacht, dann findet man wahrscheinlich als erstes folgende 6 Grundbedürfnisse, die jedes Kind, jeder Mensch braucht, um gesund sich zu entwickeln und zu entfalten. Und zwar ist das erste die Befriedigung von Grundbedürfnissen, also dass ich genügend Schlaf bekomme, genügend Nahrung, Kleidung, Schutz, Geborgenheit. Wenn es an einer Stelle mangelt in dieser Hinsicht, dann führt das später immer zu einem Gefühl der Unsicherheit. Man muss sich immer schützen, den Schutz suchen. Oder man fühlt sich auch minderwertig, weil man das Gefühl hat, ich bin es nicht wert, dass man sich um mich Sorgen macht, sich um mich kümmert. Das zweite ist bedingungslose Liebe und angenommen sein. Also einfach geliebt werden, weil man ist. Bei ganz vielen ist das schon mal nicht der Fall, sondern sie werden nicht bedingungslos geliebt, sondern die Liebe wird an etwas gekoppelt, an eine Bedingung. Du musst nett sein, brav sein, gehorsam sein, Leistung bringen. Dann bist du jemand, dann lieb ich dich als Vater oder als Mutter, wenn du dich so oder so verhältst. Aber das ist nicht das, was ein Kind braucht. Ein Kind braucht eine uneingeschränkte, bedingungslose Liebe. Egal, was passiert, egal, was es leisten kann oder nicht. Das dritte ist das Austesten von Grenzen. stellen wir immer wieder bei Trotzphasen fest, die sich ja auch immer wieder wiederholen im Leben. Also dieses Ausweiten der eigenen Grenzen, das braucht ein Kind, um nämlich Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn das nicht passiert, wenn also ein Vater oder eine Mutter überfürsorglich ist und sein Kind bewahren will davor, dass es über eine Grenze hinausgeht, dann führt es zu Verunsicherung und Angst dem Neuen und dem Fremden gegenüber. Und manchmal führt es auch zu Aggression, dass das Kind denkt, ich muss hier mal raus. Und dann mit 15, 16 Jahren wollen die Kinder von zu Hause weg, weil es ihnen einfach zu eng wird, die Luft zum Atmen fehlt. Das vierte ist die Förderung von freiem Spiel, Kreativität, Eigeninitiative. Auch das ist etwas, was nicht zu kurz kommen darf. Kinder müssen lernen, mit Freiraum, also auch mit Leere und mit Langeweile umgehen zu lernen. Fantasie zu entwickeln. Was kann ich machen? Wie kann ich diese Zeit jetzt füllen? Ohne einen Anspruch, ohne Leistung, ohne es irgendjemandem dann Rechenschaft abliefern zu müssen. Denn dieser fehlende Freiraum, sich spielerisch und kreativ zu entwickeln, der führt später oft in eine Sucht, weil man nicht gelernt hat, mit einer Leere, die man empfindet, umzugehen. Man will diese Leere direkt zuschütten mit einem Suchtmittel. Das fünfte ist Fehlerfreundlichkeit und Frustrationstoleranz. Das heißt, wir müssen auch unseren Kindern beibringen, dass es okay ist, wenn man Fehler macht, dass das sogar dazugehört. Wenn die Kinder noch klein sind und laufen lernen, dann passiert das ganz automatisch. Wir ermutigen die immer wieder, aufzustehen, es nochmal zu versuchen. Aber je älter die werden, desto weniger ermutigen wir unsere Kinder, wenn sie Fehler machen, nicht aufzugeben. Und nicht immer ermutigen wir sie. Dann sind wir auch frustriert, wenn die Vieren oder Fünfen nach Hause bringen. Und dann ärgern wir uns. Und dann schimpfen wir und sagen, du musst mehr lernen, du darfst das und das nicht machen. Aber niemand ist vollkommen. Wir dürfen Fehler machen. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis von einem Menschen, dieses Gefühl haben zu dürfen, ich muss nicht vollkommen sein. Es ist in Ordnung, wenn ich Fehler mache, wenn ich was Falsches sage, was Falsches tue. Das macht nicht meinen Selbstwert aus. Und das Letzte ist eine gewisse Autonomie und ein Freiraum zur persönlichen Entwicklung. Hier ist nicht das mit der Kreativität und dem Spielen gemeint, sondern dass es oft passiert, dass Eltern in ihren Kindern die eigenen Visionen und Wünsche erfüllt sehen wollen. Also dass der Vater gerne möchte, dass der Sohn ein Profifußballer wird. Oder die Mutter gerne möchte, dass die Tochter eine Sängerin wird oder eine Konzertpianistin. Da fangen Eltern an, ihre eigenen Wünsche im Leben der Kinder zu verwirklichen. Aber das ist nicht das Bedürfnis, was ein Kind hat. Ein Kind möchte die eigene Persönlichkeit entwickeln. Es braucht auch ein bisschen ein offenes Auge der Eltern, um zu sehen, wo liegen denn deine Gaben und Stärken? Lasse ich mich wirklich darauf ein, dass du ein ganz neuer Mensch bist, mit vielleicht ganz anderen Fähigkeiten, als ich die habe oder mein Mann sie hat. Das heißt, Vater und Mutter sind nun in erster Linie dazu da, diese grundlegenden Bedürfnisse ihrer Kinder zu stillen. Und ich denke, vieles gelingt uns selbst und unseren Eltern, ist ihnen gelungen, aber höchstwahrscheinlich nicht alles. Weil aber Gott Vater, der vollkommene Vater ist, darfst du nicht nur deine Verletzungen und Wunden ihm hinbringen, also deinen Mangel, sondern du darfst auch erfahren, was es heißt, wenn Gott Vater genau diese deine Bedürfnisse stillt und erfüllt. Er kann es, im Gegensatz zu uns Menschen. Er ist der Einzige, der das kann. Und diese Erfahrung mussten auch die zwei Söhne im Gleichnis machen. Der eine stillt seine Bedürfnisse durch Geld. Er langweilt sich, das ist diese Leere, diese Langeweile. Und er denkt, wenn ich Geld ausgebe, wenn ich reich bin, dann oder was erlebe, dann wird dieses Bedürfnis gestillt. Und der andere will das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung durch Leistung erfüllen. Beide zweifeln an der Liebe des Vaters, obwohl sie vorhanden ist, obwohl sie verfügbar und abrufbar ist. Markus Häuser, Mitbegründer der Move Church hier in Deutschland, der hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben und das möchte ich euch heute ans Herz legen. Ihr könnt es in der Bücherkiste erwerben oder auch bestellen. Es heißt Heil werden am Vaterherzen Gottes und es beleuchtet auf einfühlsame und praktische Art und Weise die Sicht eben auf diese ungestillten Bedürfnisse aus unserer Kindheit. Es behandelt auch verschiedene Typen von Vätern, zum Beispiel den unbeständigen Vater, der mal so und mal so ist. Man kann ihn nicht einschätzen, das führt zu einer unsicheren Bindung. Oder den harten und bedrohlichen Vater, der immer mit Strafe kommt, vielleicht auch Gewalt anwendet. Den schwachen Vater, der kein Vorbild ist, der keinen Halt, keine Sicherheit gibt. Den fordernden Vater, dem man es vielleicht nie recht machen kann. Oder auch den abwesenden Vater. Manche Väter haben auch mehrere dieser Eigenschaften in sich. Natürlich haben die auch alle positive Eigenschaften, aber die positiven Erfahrungen hindern uns eben nicht in der Beziehung zu unseren Mitgeschwistern. Es sind die negativen Erfahrungen, die Mangelerfahrungen, die uns nicht immer bewusst sind, die wir manchmal sogar rechtfertigen. Und wir merken nicht, dass wir in unserem Alltag immer noch unbewusst dabei sind, in der Beziehung zu anderen Menschen, eben auch zu anderen Mitarbeitern oder auch in der Ausrichtung unserer ehrenamtlichen Arbeit, diese ungestillten Bedürfnisse zu stillen. Aber das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Weil kein Mensch, kein Pfarrer, keine Pfarrerin, kein Mitarbeiter an deiner Seite, kein Kirchenvorsteher, der für deinen Bereich zuständig ist, niemand kann deine grundlegenden Bedürfnisse stillen als allein Gott, dein himmlischer Vater. Darum ist nichts wichtiger in deinem Leben, als diesen Mangel in deinem Leben aufzudecken und ihn auch vor deinen himmlischen Vater zu bringen. Darum beginnt eine gute und erfüllende Mitarbeiterschaft in der Gemeinde immer mit einer gesunden und intakten Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Solange wir versuchen, innere und grundlegende Bedürfnisse durch Tätigkeiten oder durch Menschen zu füllen, wird das nicht funktionieren. Das wird immer zu Problemen oder zu Enttäuschungen in dir oder im Miteinander führen. Was dann nämlich oft passiert, wird in einem anderen Buch beschrieben. Ihr seht, heute ist es anspruchsvoll. Das ist in einem anderen Buch niedergeschrieben, das ich euch auch ans Herz legen möchte. Ich habe es auch bestellen lassen. Über die Bücherkiste könnt ihr auch erwerben. Dieses Buch heißt Alte Rechnungen und falsche Schuldner. Es ist geschrieben von Ursula Roderus und Ursula Schmidt. Die Ursula Roderus war meine Ausbilderin in der Traumaberaterausbildung und die Ursula Schmidt war schon mal hier in unserer Gemeinde mit dem Seminar Hörendes Gebet. Dieses Buch möchte ich euch sehr ans Herz legen, denn die alten Rechnungen, die wir begleichen wollen, das sind die Rechnungen mit unseren Eltern, mit den Menschen, die uns geprägt und aufgezogen haben und die ganz sicher nicht alles getan haben oder tun konnten, was ein Kind braucht. Und dann machen wir aber falsche Schuldner, nämlich die Menschen in der Gegenwart, mit denen wir zu tun haben, eben auch hier in der Gemeinde, haftbar für diese alten Rechnungen. Und das passt nicht zusammen. Da beginnen die Probleme. Man nennt das im psychologischen Bereich Übertragung. Da reagiert man dann zum Beispiel auf die Kritik oder Zurechtweisung eines Pfarrers oder eines Kirchenvorstehers äußerst heftig, weil man darin eigentlich die Kritik des Vaters hört, dem man es nie recht machen konnte, von dem man nie ein Lob gehört hat. Oder du empfindest die Fürsorge einer Mitarbeiterin als übergriffig und vereinnahmend, es engt dich ein, weil du vielleicht an die Überfürsorglichkeit und das Klammern deiner Mutter erinnert wirst. Und der Konflikt, den du dann austrägst mit diesem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, der hat ganz wenig mit dieser Person zu tun, als vielmehr mit deiner Mutter und oder mit deinem Vater und den ungestillten Bedürfnissen aus deiner Kindheit. Die Söhne im Gleichnis haben auch solche ungestillten Bedürfnisse. Der jüngere Sohn möchte sich ausprobieren, sich entfalten. Vielleicht war ihm das zu Hause zu kurz gekommen, aber wahrscheinlich hat er sich auch nie getraut zu fragen, kann ich nicht mal was Besonderes machen, Fest feiern oder so. Mit der Volljährigkeit greift er dann die Gelegenheit beim Schopf und verlangt sein Erbe. Und Gott, der uns hier in der Person des Vaters begegnet, der weiß, der Junge braucht diese Erfahrung. Er braucht das Gefühl, ich habe Freiheit, ich darf mich entfalten, ich will selber entscheiden, was ich mit meinem Geld mache. Und der Vater weiß, dieser Junge wird lernen in der Freiheit, dass zur Freiheit auch Verantwortung dazu gehört. Etwas, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und deshalb gewährt ihm dieser wunderbare Vater diese Erfahrung. Aber natürlich mit dem Risiko, dass der Sohn auch ganz verloren gehen könnte. Der Sohn hätte auch sterben können. Es ist ein Wunder, dass er rechtzeitig zur Vernunft gekommen ist und zurückkehren konnte zu seinem Vater. Aber das ist die Liebe unseres Schöpfers. Er schenkt uns Freiheit mit dem Risiko, dass wir verloren gehen. Aber nur die Freiheit, in der wir selber aus eigenem Antrieb zu ihm zurückkommen, ist die Grundlage für eine echte, liebevolle Beziehung. Und genauso bei dem älteren Sohn, der hat seine Arbeit und seine Leistung missverstanden als Bedingung dafür, geliebt zu werden. Und hier wird ein Problem offenbar, das viele betrifft, denn Kinder missverstehen oft Dinge, die ihre Eltern tun oder auch nicht tun, weil Kinder immer alles auf sich beziehen, was manchmal gar nichts mit ihnen zu tun hat. Dieses Phänomen entdecken wir vor allen Dingen bei Scheidungskindern. Du wirst kaum ein Scheidungskind finden, was sich nicht schuldig fühlt für die Scheidung der Eltern. Jedes Kind bezieht es auf sich. Ich bin das Problem. Ich bin der Grund dafür, warum meine Eltern sich trennen. Bei Kindern entsteht oft eine falsche Verknüpfung von Ursache und Folge, einfach weil es ihrem Entwicklungsstand nicht gemäß ist. Die können eine Situation noch gar nicht objektiv oder komplex betrachten. Dass der Vater im Gleichnis seine Liebe zu seinen Kindern nicht von ihrer Leistung abhängig macht, obwohl es der ältere Sohn so gedacht hat, das sehen wir, als er zu dem Älteren sagt, du hättest immer mit mir feiern können, wenn du das gebraucht hättest. Also dieses Bedürfnis nach Spiel und Kreativität, das hätte ich gestillt. Denn alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und jetzt komme ich zum Ende. Das Fazit ist, einen besseren Vater kannst du nicht haben als deinen himmlischen Vater. Niemand sonst kann deine innersten Bedürfnisse stillen als dein himmlischer Vater. Und niemand hat uns das besser vorgelebt als Jesus Christus in seiner Beziehung zu diesem Vater. Darum möchte ich dir heute ans Herz legen, entlasse die Menschen, auf die du vielleicht gerade neidisch bist, an denen du dich störst, von denen du enttäuscht bist, weil sie deine Erwartungen nicht erfüllen. Entlasse all diese Menschen aus deinem Urteil und wende dich erst einmal Gott zu. Lege deine Wunden und deinen Mangel vor ihm hin. Wenn du mutig bist, dann begib dich auf den Operationstisch Gottes. Ich wünsche uns allen, dass wir in der Beschäftigung mit diesem Thema näher zu Gott hinwachsen und eine tiefere, gesündere Herzensbeziehung zu ihm entwickeln. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Entwicklung merken, wie wir Stück für Stück frei werden von überhöhten Erwartungen aneinander und an uns selbst und dass scheinbar unlösbare Konflikte auch in unserer Mitarbeit sich doch auflösen und wir Frieden finden für unsere Seelen. Gott, Vater, ist kein Ding unmöglich. Amen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.